Das ist der Sonntag um 12. Ich heiße Sie wieder herzlich willkommen zu einer Stunde Information, Unterhaltung und Musik. Ich bin Bernhard Löhlein und gleich werden wir einmal mehr erfahren, dass die Jugend von heute doch wesentlich besser ist als ihr Ruf und dass es auch wunderbar klappen kann, wenn alt und jung miteinander in einer Wohnanlage leben. Das bereichert beide Seiten. Am Ende der Sendung hören wir aber auch von einer Mauer, die Menschen trennt, nämlich die Mauer zwischen Israel und dem Westjordanland. Interessante Geschichten dazu sind derzeit in einer Ausstellung in Eichstätt zu sehen. Das und noch mehr jetzt im Sonntagsmagazin von Radio K1. 10 Jahre ist es jetzt her. Da hatten Jugendliche aus ganz Bayern unter dem Motto Zeit für Helden mit angepackt und landesweit an vielen tausend gemeinnützigen Projekten gearbeitet. Und das alles ehrenamtlich. Am vergangenen Wochenende gab es eine Neuauflage, zumindest im Landkreis Eichstätt. Wieder bekamen Jugendliche eine Aufgabe. Innerhalb von 72 Stunden sollten sie ein kulturelles, gesellschaftliches oder ökologisches Projekt umsetzen. Von der Gestaltung eines Seniorennachmittags bis zur Bauaktion war alles dabei. Und es wurde wieder ein voller Erfolg. Von den zahlreichen Projekten haben wir eines herausgegriffen. Valentin Nowak hat die Pfadfinder aus Eichstätt bei ihrer Aufgabe begleitet.
Normalerweise ist es hier am Wochenende eher still, im Montessori-Kinderhaus in Wasserzell. Normalerweise, doch an diesem besonderen Samstagvormittag herrscht vor dem Kindergarten ein reges Treiben. Junge Pfadfinder rollen Schubkarren durch den Garten, tunken ihre Finger in bunte Farbeimer, zersägen Äste, schrauben Bretter zusammen. Sie machen das, um das Kinderhaus im Rahmen der Sozialaktion Zeit für Helden zu unterstützen. Und man merkt ihnen kaum noch an, dass sie im Vorfeld ganz schön nervös waren. Denn ihre Aufgabe haben die Jungpfadfinder erst kurz vor dem Wochenende bekommen.
Das war spannend, weil wir haben halt gar nichts gewusst davon. Und es hätte ja auch sein können, dass wir irgendwas ganz Schwieriges bekommen hätten. Aber wir haben ja was ganz Normales bekommen dann. Einfach ein Hochbeet müssen wir bauen und eine Bank.
Die Pfadfinder haben nur wenig Zeit, denn bis zum Sonntag muss alles fertig sein. Deshalb packen alle mit an. Jeder macht das, was er am besten kann. Eine Gruppe Jungpfadfinder bastelt bereits seit mehreren Stunden an einer ganz besonderen Bank aus Ästen.
So, gerade eben machen wir jetzt halt das zum Hinsetzen mit Bohrer und eine Säge. Das Holz haben wir selber aus dem Wald gesammelt.
Während die eine Gruppe an der Bank baut, verteilen die anderen Jungpfadfinder Kies um einen großen Bretterkasten.
Wir haben das Fundament jetzt gemacht und da kommen jetzt halt Stöcke rein und Erde und Blätter, damit die Pflanzen dann da auch gut wachsen können.
Gleichzeitig planen die Pfadfinder schon, wie sie den großen Holzkasten für den Kindergarten gestalten wollen.
Wir malen die Schrift Zeit für Helden, Pfadfinderzeichen oder sowas, Karotten oder Kartoffeln, ganz verschiedene Sachen.
Malen, sägen, schrauben. Die Eichstätter Pfadfinder sind mit vollem Eifer bei der Sache. Die Erwachsenen stehen ihnen dabei mit Rat und Tat zur Seite und organisieren Werkzeuge und Material. Die Mitbestimmung der Kinder steht im Vordergrund und ist außerdem ein wichtiges Prinzip der Pfadfinder, erklärt Pfadfinderleiter Johannes.
Hauptsächlich sollen die Kinder dieses Projekt umsetzen. Deswegen haben sie auch den Aushub für das Hochbeet selber gemacht. Sie haben die Stecker selber gesucht für den Bankbau, genauso auch den Schotter verlegt, auch die Schrauben selber reingeschraubt vom Hochbeet, sodass es auch wirklich ein Projekt der Kinder ist und wir Leiter uns eher ums Grobe kümmern und im Hintergrund einfach mit anpacken.
Den ganzen Freitag und Samstag bauen die Jungpfadfinder in Wasserzell, damit die Bank und das Hochbeet rechtzeitig fertig werden. Schließlich feiert der Kindergarten am Sonntag 20-jähriges Jubiläum. Dass Kinderhausleiterin Maria Meier die Pfadfinder zur Feier eingeladen hat, Ehrensache.
Es ist unheimlich aufregend, aber auch belebend und wirklich ein tolles Erlebnis. Auch für die Kinder war es sehr schön, dass da junge Leute kommen und es tut sich wirklich auch viel. Also innerhalb kürzester Zeit ist sehr viel entstanden. Sehr viele Ideen haben sie auch mit eingebracht noch. Haben wir Glück gehabt.
Das sind Helden. Valentin Nowak über die Pfadfinder aus Eichstätt. Sie hatten mitgemacht bei der Aktion Zeit für Helden am vergangenen Wochenende im Landkreis Eichstätt.
Wie viel haben wir denn schon? Was denkt ihr?
Nein, das sind jetzt nicht noch einmal die Pfadfinder, die im Kinderhaus in Wasserzell für die 72-Stunden-Aktion gewerkelt hatten. Wir befinden uns in der Wohnanlage in der Albertus-Magnus-Straße in Ingolstadt. Ein Mehrgenerationenhaus. Frühjahrsputz ist angesagt. Jung und alt packen gemeinsam an um die Anlage wieder sauber zu machen. Denn in den Wintermonaten hat sich so einiges an Dreck und Müll angesammelt. Die Idee zu diesem Ramadama kam von Eugenia Merz.
Wir wohnen in Mehrgenerationshaus. Da sind ja viele Kinder und die natürlich ja außer Lärm auch ja ein bisschen Gegenstände hinterlassen. Und ich habe mir gedacht, dass das vielleicht für unsere Anlage nicht so schlecht ist, so eine Frühjahr-Aktion zu machen, dass man dann die Kinder einfach dann auf die Gedanken bringt, also dass die Gegenstände irgendwie mal ja in den Mülleimer weggeschmissen werden sollen. Also dass sie mal einfach ja mal ihre Umgebung ja schöner halten.
Rund 50 Kinder und auch einige ältere Menschen beteiligen sich an der Aktion, um die Anlage wieder sauber zu bekommen. Und gerade die Jüngsten haben viel Spaß dabei.
Ich mache heute bei der Aktion mit, weil ich es hier gut finde, dass der Müll hier endlich weggeräumt wird, weil es hier sehr schmutzig war. Und mir gefällt die Aktion sehr, weil unser Wohnort dann wieder sauber wird.
Die Wohnanlage in der Albertus-Magnus-Straße, sie wurde vom Gundekar-Werk errichtet. Das ist die kirchliche Wohnungsbaugesellschaft im Bistum Eichstätt. Seit 2011 sorgt der Sozialdienst katholischer Frauen, kurz SKF, für eine gute Nachbarschaft. Monika Fochler vom SKF.
Wir sind in Kontakt mit den Bewohnern. Wir machen Angebote für die Bewohner. Erstmal für alle Generationen. Was ist der Bedarf für jede Generation? Wirklich von den ganz Kleinen bis zu den Senioren. Und wir machen aber auch Aktionen, wo alle zusammenkommen.
142 Wohnungen, über 400 Menschen aus verschiedenen Nationalitäten. Mit unterschiedlichen Fragen und Problemen wenden sie sich an die Mitarbeiterinnen des SKF.
Familiären Sachen wie Scheidung, Trennung, aber auch Pflegebedürftigkeit in der Familie ist ein großes Thema, Krankheit in der Familie ist ein großes Thema. Und dann natürlich auch die ganz normalen Dinge wie Behördenangelegenheiten, dass wir bei Formularen helfen, dass wir Briefe lesen und quasi verständlich machen.
Nach rund einer Stunde Putzen und Müllsammeln kommen alle im Gruppenraum zusammen zu Kaffee und Kuchen. Da sind dann auch viele Senioren dabei, die körperlich nicht mehr so fit sind, die sich aber umso mehr über die Gemeinschaft freuen.
Mir gefällt das einfach, dass man Unterhaltung hat, dass man auch mal Kinder sieht und Kinder hat. Ich selbst habe 3 Kinder und Enkelkinder. Und es ist halt nicht einfach, weil die alle jetzt sonst wo leben.
Es gefällt uns hier. Meine Nachbarin kommt auch immer mit. Und es ist sehr nett.
Weg von der Großstadt-Anonymität hin zu einer guten Gemeinschaft. Darum bemüht sich der SKF. Und das kommt hier gut an in der Wohnanlage.
Ich finde das super, weil dann mit mehreren Generationen gearbeitet werden kann und es gibt super Angebote und die Kinder, denen macht Spaß und wird auch regelmäßig besucht.
Ich finde, das ist eine super Idee, weil es gibt ja so viele Beschäftigungen, so viele Kurse für Erwachsene wie Nähkurs oder Basteln oder mit den Kindern irgendwie so Ausflüge zu machen. Vielen, vielen Dank einfach dafür, für diese alle Angebote.
Auf den ersten Blick haben die beiden nicht viel gemeinsam. Der eine ist katholischer Bischof, der andere einer der bekanntesten Extremkletterer. Gregor Maria Hanke und Thomas Huber tun beide das, was sie tun, aus vollstem Herzen. Außerdem hält der Extremkletterer Vorträge über die Hoffnung und der Bischof kraxelt gerne durch die Berge. Denn beide zieht es einfach immer wieder hinauf. Der Berg ruft halt einfach, sagen die Höhenluftfans. Vor kurzem haben sich beide auf Einladung der Katholischen Akademie Bayern in München getroffen. Sabine Just berichtet.
Im Moment gibt es, den Feiertagen sei Dank, viele lange Wochenenden. Vielleicht Zeit für einen Kurztrip in die Berge. Oder schon mal Ausschau halten nach Möglichkeiten für den Sommerurlaub im Gebirge. Zwei, die der Berg immer wieder ruft, sind der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke.
Der Berg ruft. Natürlich ruft er. Wenn ich die Berge sehe, habe ich Sehnsucht in mir. Da kommt so eine Anziehung.
Und der Extremkletterer Thomas Huber.
Also der Berg ruft ja nicht direkt, dass er sagt, ey, Burschen, auf geht's. Sondern diese Berge haben eine Ausstrahlung, ja, so eine Magie.
Was macht die Magie von den Bergen aus? Beide haben schon als kleine Jungs diejenigen beneidet, die von einer Bergtour zurückkamen.
Da muss was da sein. Wenn die Leute zurückkommen, hast du auf einmal so ein Lachen, sowas, da muss man was erlebt haben, das so unglaublich ist. Und deswegen sind wir Bergsteiger, oder?
Ja, ja.
Und als solche kommen sie ganz schön weit in der Welt rum. Thomas Huber war schon in der Antarktis, in Asien und in Patagonien. Immer unterwegs an den steilsten Bergwänden, auf den schwersten Routen. Ganz so abenteuerlich ist der Bischof nicht unterwegs. Der 62-Jährige mag klettern auf Sardinien und demnächst auf Korsika.
Da müssen so eine Gruppe, junge, gute, natürlich die haushoch überlegen sind, aber die lassen einen mitkommen, ja. Und ich bin so einer der Senioren, der dabei ist. Und das geht schon irgendwie, ja.
Manchmal geht's allerdings nicht. Bergsteigen und Klettern kann nämlich einfach gefährlich sein. Thomas Huber stürzte im vergangenen Jahr 16 Meter in die Tiefe. Klein beigeben kommt für den 50-Jährigen aber nicht in die Tüte. Sobald es ging, kam er zur Absturzstelle zurück. Respekt, sagt der Bischof.
Also das ist, finde ich, ein unwahrscheinlicher Akt, das auch aufzuarbeiten. Also es hat mich jetzt als Geistlichen sehr beeindruckt. Der Mensch neigt ja eher dazu, davon zu laufen.
Thomas Huber klettert weiter. Bei seinen Touren geht's nicht nur um Adrenalin und Nervenkitzel. Am Berg macht er sich viele Gedanken über das Leben, über den Sinn und den lieben Gott.
Was ist göttlich? Göttlich ist was nicht Greifbares, es ist was Unfassbares, was wir Menschen nicht erklären können. Es ist so gewaltig und so schön. Das ist auch diese Sehnsucht.
Er hat es schon wieder getan. Wieder einmal hat Papst Franziskus eine Entscheidung getroffen, mit der niemand so richtig gerechnet hat, schon gar nicht seine engste Umgebung. Sein neuester Clou: am vergangenen Wochenende hat der Papst 5 neue Kardinäle ernannt, die allesamt so nicht unbedingt zu den üblichen Verdächtigen für dieses wichtige Amt zählen. Einer von ihnen ist der Weihbischof von San Salvador, Gregorio Rosa Chavez. In Deutschland ist er kein Unbekannter, denn vor etwa 3 Jahren stand er im Mittelpunkt der Adveniat-Kampagne. Meine Kollegin Daniela Olivares war damals für Adveniat in dem mittelamerikanischen Land unterwegs und hat den künftigen Kardinal damals kennengelernt. Daniela, was ist der Rosa Chavez eigentlich für ein Typ?
Ich habe Rosa Chavez in San Salvador getroffen und habe ihn als einen sehr aufmerksamen Mann kennengelernt. Er war maßgeblich an Verhandlungen zwischen Jugendbanden und der Regierung beteiligt. Er war bei den Friedensverhandlungen nach dem Bürgerkrieg beteiligt. Und ich glaube, das ist so die Eigenschaft, die ihn am besten beschreibt, der Mann der vielen Optionen.
Was sind das für Probleme gewesen, mit denen er da konfrontiert war?
Die ersten Probleme waren, dass sich das Land seit den 80er Jahren in einem grausamen Bürgerkrieg befunden hat. Damals haben linke Guerilla-Gruppen gegen ein rechtes Militärsystem gekämpft. Es sind etwa 75.000 Menschen in diesem Konflikt gestorben. Das bekannteste Opfer unter ihnen dürfte wohl Oscar Romero sein, der damalige Erzbischof, der während einer Messe am Altar erschossen wurde. Und er war auch ein enger Weggefährte von Rosa Chavez. Und Rosa Chavez hat sich jetzt in den letzten Jahren vor allem dafür eingesetzt, dass der Seligsprechungsprozess in Gang gekommen ist. Und 2015 hat Papst Franziskus ihn ja dann tatsächlich selig gesprochen.
Genau, dieser Einsatz hat sich gelohnt. Du hast von Jugendlichen gesprochen, zu denen hat er wahrscheinlich einen ganz guten Draht.
Er hat einen sehr, sehr guten Draht zu jungen Menschen. Die Jugend liegt ihm besonders am Herzen. Er setzt sich mit vielen verschiedenen Projekten ein, um der Jugend eben eine Zukunft zu geben.
Los jóvenes, primero los jóvenes en El Salvador.
Die Jugendlichen hier in El Salvador sind die Zukunft und die Gegenwart. Zweitens, sie haben das Recht auf eine Chance. Drittens, im Moment sehen die Jugendlichen keinen Hoffnungsschimmer am Horizont. Und das ist sehr schlimm. Ohne Hoffnung ist es ein totales Chaos. Und deshalb ist es wichtig, Jugendlichen Gründe zu geben, um zu glauben, um zu kämpfen und um zu leben.
Man muss sagen, dass die Jugend in San Salvador eine sehr schwierige Situation hat. Es gibt sehr viele gefährliche Jugendbanden, sprich, die begehen nicht nur kleine Verbrechen, die morden, die ziehen durch die Straßen und verbreiten wirklich Angst und Schrecken. Es ist eine unglaubliche Militärpräsenz in der Stadt und die Jugendlichen sehen wenig Zukunft. Die meisten, wenn man sie fragt, ich habe viele Jugendliche getroffen und gefragt, was sie sich denn wünschen, und der Wunsch war, in die USA auszuwandern.
Jetzt ist ja Rosa Chavez eigentlich nur, in Anführungszeichen, nur ein Weihbischof. Man hätte eigentlich vermuten können, wenn schon jemand zum Kardinal ernannt wird, dann muss es wohl der Erzbischof sein. Ist aber nicht. Er ist ja eigentlich eher weiter unten in der Hierarchie.
Ja, und das ist schon ziemlich lange. Gregorio Rosa Chavez ist mittlerweile seit 35 Jahren Weihbischof, ohne jemals in der kirchlichen Hierarchie aufgestiegen zu sein. Er ist Caritas-Direktor, er ist zuständig für die Caritas in ganz Mittelamerika und er ist Generalvikar und Pfarrer. Also er hat eine große Aufgabenbreite. Ich vermute, Wie ich schon beschrieben habe, er ist so ein Mann, der immer Optionen hat, der unglaublich verhandlungsgeschickt ist, der gut zuhören kann, der jedem Einzelnen sehr viel Respekt entgegenbringt. Ich vermute, dass Papst Franziskus genau diese Eigenschaften an Gregorio Rosa Chavez schätzt, auch seine Unnachgiebigkeit, wie man sie gesehen hat, in diesem langen, langen Seligsprechungsprozess, wo er sich eingeschätzt hat. Ich glaube, das sind Eigenschaften, die ihn als sehr guten Berater auszeichnen. Er wurde ja auch immer wieder von Politikern angefragt, als Vermittler aufzutreten, Ideen einzubringen, Möglichkeiten zu finden. Und ich glaube, das sind Eigenschaften, die Papst Franziskus schätzt und ihn deshalb auch dem Erzbischof wahrscheinlich vorgezogen hat, der jünger ist und eigentlich auch über ihm stehen würde.
Aber Rosa Chavez ist sehr beliebt in seinem Land.
Er ist wahnsinnig beliebt in seinem Land, weil er, glaube ich, einfach sehr gut zuhören kann und die Menschen mit ihren Problemen sieht und dagegen ankämpft.
Er ist jemand, der immer an unserer Seite ist und der uns immer unterstützt, egal was wir gerade brauchen.
Er hat mir einen anderen Weg gezeigt, wie wir Jugendlichen die Dinge sehen können. Ein Weg, den Gott lenkt.
Ja, ein beliebter Mann in seinem Heimatland. Daniela, du hast ihn eben kennengelernt. Wie beurteilst du jetzt die Ankündigung von Papst Franziskus, Rosa Chavez zum Kardinal zu ernennen?
Ich denke, das war eine gute Wahl. Ich glaube, das ist einfach ganz arg wichtig, dass wir jemanden haben, der an der Basis ist. Er ist Pfarrer, er ist wirklich ganz nah bei den Gläubigen, er kennt die. Und ich glaube, das ist auch für den Papst wichtig, dass er diesen Bezug zu den Gläubigen, zu dem ganz einfachen Mann und Frau, die sonntags in die Kirche gehen, nicht verliert.
Einer, der anpackt. Der neu ernannte Kardinal von San Salvador, Gregorio Rosa Chavez. Papst Franziskus wird ihm demnächst die Kardinalswürde verleihen. Das war Daniela Olivares. Sie hat den zukünftigen Kardinal einmal selber kennengelernt. Vielen Dank, Daniela.
Gerne.
Sie ist 8 Meter hoch und rund 760 Kilometer lang. Die Mauer zwischen Israel und dem Westjordanland. Vor 15 Jahren wurde sie errichtet als Schutzmauer. Israel will sich damit vor Terrorangriffen schützen. Das Problem ist nur, die Mauer läuft weitgehend auf palästinensischem Gebiet und macht das Leben der Palästinenser oft unerträglich, weiß die Eichstätter Germanistikprofessorin Irmgard Scheidler. Sie hat die Mauer selber schon gesehen.
Es ist ein Hürdenlauf für den Palästinenser, der zum Beispiel in Bethlehem wohnt und in Jerusalem arbeiten will, rechtzeitig zu seiner Arbeitsstelle zu kommen. Er muss zu dem Checkpoint fahren. Dort gibt es je nach Tageszeit 4 bis maximal 8 Leute, die ihn abfertigen können, die diesen riesen Andrang von Menschen abfertigen. Man wartet 1 Stunde, 1,5 Stunden. Vielleicht hat man Pech, man kommt gar nicht zu seiner Arbeitsstelle.
Mit dieser Mauer müssen die Palästinenser eben leben. Und das tun sie auch auf originelle Weise. Sie haben sie an einigen Teilen in eine Art Ausstellung umgewandelt, in ein Wall-Museum, ein Mauermuseum.
Diese Ausstellung ist aber kein eigentliches Museum, sondern die hängt wirklich an der Mauer. Die Leute, sowohl die jungen Leute als auch Frauen und sogar Kinder, haben ihre Geschichten erzählt, ihre ganz persönlichen Erlebnisse, die Geschichten, die sie kannten. Die wurden dann gedruckt und auf Tafeln an der Mauer aufgehängt.
Diese Alltagsgeschichten wurden abfotografiert und so kann die Mauerausstellung auch auf Reisen gehen. Nun sind diese historischen Zeugnisse in Eichstätt gelandet, dank Irmgard Scheidler. Sie ist Vorsitzende von Pax Christi für das Bistum Eichstätt. Und die internationale katholische Friedensbewegung ist eng verbunden mit der Organisation, die diese Mauerausstellung installiert hat. Und so können wir jetzt hier viele bewegende Geschichten erleben, so wie diese.
Ein Milchmann aus Beit Jalal hat seit ewigen Zeiten seine Milch in Richtung Jerusalem gebracht und auch zu einem Elias-Kloster, das da südlich von Jerusalem liegt. Nun kommen diese Grenzabsperrungen, jetzt kommt die Mauer, es kommt der Checkpoint und man lässt ihn einfach mit seinem Esel und seiner Milch durch. Eines schönen Tages lässt man ihn nicht mehr durch. Man sagt also zu ihm, was machst du denn hier, wo ist dein Passierschein? Wo ist der Passierschein deines Esels? Sagt er, ja, aber ich bin doch jetzt immer all die Jahre über die Grenze gegangen. Na, du brauchst einen Passierschein, weißt du was, dein Esel kann gehen, du bleibst hier. Tatsächlich marschiert der Esel zu dem Kloster, die Mönche nehmen die Milch und der Esel kommt wieder zurück zum Checkpoint.
Solche und viele weitere Geschichten hängen an der Mauer. Eine Mischung aus Zorn, Auflehnung und mutigem Durchhalten. aber auch ein starkes Zeichen von gewaltlosem Widerstand.
Diese ganze Ausstellung ist nicht gegen den Staat Israel gerichtet, in keinster Weise. Pax Christi tritt selbstverständlich für das Existenzrecht des Staates Israel und die Unantastbarkeit der Grenzen, so wie sie ursprünglich vorgesehen waren, ein. Aber Pax Christi und ich denke, jeder aufrecht denkende Mensch muss auch Verständnis dafür haben, unter welch erschwerten, ja unmenschlichen Bedingungen die Palästinenser zu leben haben.
Das Wall Museum des Arab Educational Institute, eine Partnerorganisation von Pax Christi in Bethlehem, hat also Alltagsgeschichten gesammelt und an der Mauer aufgehängt. Die Fotografien dazu sind jetzt in Eischte zu sehen, und zwar noch bis zum 9. Juni im Foyer der Zentralbibliothek Universitätsallee 1, immer von Montag bis Samstag. Der Eintritt ist frei. Das war auch wieder der Sonntag um 12 von Radio K1, das Kirchenmagazin der Diözese Eichstätt. Sie finden uns am Leon-Roth-Platz 4. Redaktion und Moderation der Sendung Bernhard Löhlein, und ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden. Danke fürs Zuhören, und nächsten Sonntag sind wir wieder für Sie da, dann am Pfingstsonntag schon. Bis dahin eine gute Woche, Ihr Bernhard Löhlein.